Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ich freue mich, nach einigen Tagen mal wieder bei euch sein zu dürfen. Wie haben wir heute Morgen gehört? Der Herr hat eine Tür geöffnet. Und nicht umsonst, glaube ich, haben wir was von einer kleinen Kraft gehört in diesem Zusammenhang. So, ich habe mal nachgeschaut, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben, und es ist ungefähr 7 Stunden her. So zumindest, wenn wir 2. Petrus 3 folgen, nachdem bei Gott ein Tag wie 1000 Jahre oder 1000 Jahre wie ein Tag sind. Aber eins möchte ich an dieser Stelle sagen. Dankeschön an die Kollegen von der Technik. Dank eurer Technik hat man nämlich die Möglichkeit, im Internet die Predigten zu hören, die in eurem Hause gehalten werden. Und so zumindest auch auf die Entfernung so ein bisschen Gemeinschaft mit eurer Gemeinde zu haben. Daher weiß ich auch, dass es euch hier an guter geistiger Nahrung eigentlich nicht mangelt. Also ich denke, ihr könnt dankbar sein für Brüder wie Siegfried, die sogar bei McDonald's sitzen und lesen, um sich auf die Predigt vorzubereiten. Du sagtest doch letzte Woche, du hast bei McDonald's gelesen, richtig? Ne? Irgendwie, ne? Also mir ist durchaus bewusst, dass dieser Platz hier nicht der Ort ist für billige Späßchen. Und ich weiß auch, dass mein Humor nicht immer jedermanns Sache ist. Aber das gibt mir eine große Gelegenheit, nämlich euch um Vergebung zu bitten für das, was ich eben gemacht habe. Und das soll heute auch mein Thema sein, Vergebung. Und damit schließe ich auch so ein wenig an die letzte Predigt, die der Siegfried hier bei euch gehalten hat, und möchte 2 Bibelstellen nehmen, um an seine Predigt anzuknüpfen. Die erste finden wir, wer mitlesen möchte, im Epheserbrief, Epheser 4, den Vers 32. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat. Und die zweite im Kolosserbrief, Kolosser 3, die Verse 12 und 13. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, so wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Ihr habt letzte Woche viel über diese Freundlichkeit, das Tragen und alles nachgedacht. Und in beiden Stellen läuft es auf eins hinaus. Vergebt einander. Rein statistisch gesehen landet das Thema Vergebung nicht unbedingt auf Platz 1 in der Bibel. Also, wenn wir mal nach Liebe schauen, nur so, und alle Liebesäpfel, alle Liebeslust und alle lieben Brüder und Schwestern so nicht mitzählen, dann ist ungefähr 250 Mal in der Bibel davon die Rede. Bei der Vergebung finden wir rund 100 Aussagen und die recht gleichmäßig aufs Alte und aufs Neue Testament verteilt. Ich verzichte jetzt darauf, euch alle 100 Bibelstellen hier vorzulesen. Aber was denkt ihr? Was können wir aus dieser einfachen Gegenüberstellung lernen? Irgendwelche Vorschläge? Ich denke, dass wir daraus gar nichts ableiten können. Es funktioniert einfach nicht, Dinge, die ganz eng in ihrem Wesen miteinander verknüpft sind, gegeneinander zu stellen oder sie in eine Relationsbeziehung zu setzen. Nehmt doch nur einmal alles, was die Schrift über Gott, den Vater, sagt. Wenn wir das jetzt nur nach Schriftstellen, Anzahlen sortieren könnten, ergibt sich für mich, ohne dass ich nachgezählt habe, eine ganz einfache Reihenfolge. Er ist vor allem zornig, dann ist er gerecht, dann züchtigend, dann gnädig und barmherzig, dann liebend und irgendwann einmal vergibt er auch, aber nur, wenn wir artig sind. Allein das zeigt uns doch, dass diese Art und Weise des Herangehens an die Schrift nicht funktionieren kann. So sind auch Liebe, Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, das Tragen und Ertragen und die Vergebung nicht voneinander losgelöst zu sehen. In ihrem tiefsten Wesen sind sie miteinander verknüpft und sie bedingen einander. Und darum lohnt es sich auch für uns, über jeden dieser Punkte nachzudenken, in der Schrift nachzuforschen. Und das tut ihr hier ja auch. Ohne jetzt damit wieder eine Wertung verbinden zu wollen. Zunächst begegnet uns im Neuen Testament die Sanftmut. Matthäus 5,5, die Seligpreisung. Glückselig seid ihr, wenn ihr sanftmütig seid. Dann folgt die Liebe, Matthäus 5,43, und die Freundlichkeit, Matthäus 5,47. Das alles in der Bergpredigt, in der Jesus uns lehrt, wie man eigentlich nach Gottes Willen leben sollte. Die Betonung liegt jetzt an dieser Stelle auf sollte, denn dummerweise kam da etwas dazwischen, die Sünde, dieser uns in Fleisch und Blut übergegangene Ungehorsam gegen Gott. Wir sind nicht die, die wir nach Gottes Willen sein sollten. Wir sind nicht wie Jesus, der von sich sagen könnte, ich bin sanftmütig und demütig. Wir haben nicht diese grenzenlose Liebe, die ihn ans Kreuz brachte und die ihn unsere Schuld tragen ließ. Oft sind wir Menschen, auch ich, lieblos, hartherzig und unfreundlich. Darum wahrscheinlich begegnet uns als nächstes in der Schrift das Wort von der Vergebung. Ich denke, ihr wisst ganz genau alle, wo uns dieses Wort das erste Mal im Neuen Testament begegnet. Vielleicht darf ich euch bitten, dass wir dort zu dieser Stelle gemeinsam gehen. Dass ihr, wenn ihr dazu in der Lage seid, kurz aufsteht und wir gemeinsam das Vaterunser beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Danke. So ein klein bisschen Bewegung lockert zwischendurch doch auch immer noch auf. Jesus sagt, dass wir dieses Gebet, so wie jedes andere Gebet auch, nicht einfach nur plappern sollen, nicht nur präsentieren sollen, so wie es die Heuchler tun. Er sagt, dass wir diese Worte und alle anderen Worte, die wir als Gebet an unseren Gott richten, zutiefst verinnerlichen sollen. Dass sie unser eigenes Herz erreichen und aus unserem eigenen Herzen kommen sollen. Wir bitten Gott hier im Vater unser um die Vergebung unserer Schuld. Warum sollen wir das eigentlich tun? Wie haben wir das verdient, dass wir Gott überhaupt bitten dürfen, dass er uns diese Schuld vergibt? Gibt es denn irgendetwas, was wir nehmen können, um Gott dazu zu bewegen, uns zu vergeben? Ich denke, wenn wir ein klein wenig ehrlich sind, dann müssen wir zugestehen, dass, wenn wir vor Gott gehen, wir eigentlich nackt und bloß dastehen. Dass es kein Feigenblatt gibt, was unsere Schuld, unsere Armseligkeit bedeckt und dass wir nichts in den Händen halten, was wir vor ihn bringen können. Wir kommen vor ihn einzig und allein im Bewusstsein unserer Schuld und unseres Unvermögens. Müssten wir also nicht eigentlich beten, Gott sei uns barmherzig, Gott sei uns gnädig? Warum lehrt Jesus das an dieser Stelle nicht? Ich denke, weil wir vor Gott treten sollen und beten: Aber, lieber Vater. Christus, in Christus, ist Gott uns bereits barmherzig begegnet. Und nur weil wir an ihn, an Jesus Christus glauben, ist uns unsere Schuld bereits vergeben. Weil er für unsere Schuld ans Kreuz gegangen ist, mit seinem Leben, mit seinem Blut bezahlt hat, gab er dir und mir das Recht, Kinder des allmächtigen Gottes zu heißen. Er gab diese Macht denen, die an seinen Namen glauben. Er hat es am Kreuz vollbracht. Er hat seine Verheißung erfüllt und den Heiligen Geist gesendet, der allen Gläubigen innerlich bezeugt, dass sie Kinder Gottes sind. An die Römer schreibt Paulus: Einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen: Aber, lieber Vater. An die Galater gerichtet: Weil wir nun aber Kinder sind, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft: Aber, lieber Vater. Dieses Gebet können wir also nur wirklich beten, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir den Geist. Und wenn das so ist, dann haben wir auch Vergebung in ihm, in Jesus. Nun ja, kann man das Vaterunser auch beten ohne diesen Geist, ohne ein Kind zu sein? Was denkt ihr, Nils?
Worte sagen kann man wohl.
Genau, wir können es reden, das habe ich selbst erlebt. Ich will es kurz beschreiben. Vor etlichen Jahren, ich hatte mit Glauben noch gar nichts am Hut, ist ein bei uns ostdeutschen Geschäftsführern sehr beliebter Mann in unserer Zentrale verstorben, relativ jung. Und um ihm die Ehre zu erweisen, haben wir seine Beerdigung besucht. Die Schleswig-Holstein wurde von einem Pfarrer gehalten. Gut, so weit, so gut. Wir waren dort, ungläubig, wie wir waren. Der Pfarrer hielt seine Predigt und wir dachten so bei uns, ich zumindest: Ach Uli, wenn du doch hören würdest, was hier gesagt wird, vielleicht würdest du dich ja umdrehen. Aber es fiel in der Menge nachher gar nicht auf. Wir sind höfliche Menschen, wir sind mit aufgestanden und den Großteil des Vaterunters konnten auch wir aufsagen. Es bleibt aber immer nur ein Aufsagen, ein Plappern der Heiden, wenn wir Gottes Geist nicht haben. Der entscheidende Unterschied ist es also, dass wir diesen Geist haben. Diesen Geist, wovon in Römer 8, 9 steht: Wer aber den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein. Und wer nicht sein hat, ist, dem ist keine Schuld vergeben. Es steht und fällt also alles damit, dass wir dem Evangelium, dass wir Jesus Christus Glauben schenken und dass wir durch ihn, durch den Heiligen Geist wiedergeboren wurden. Wenn das bei dir eventuell nicht so ist, dann hör bitte auf das, was ich dir jetzt sage. Es ist absolut nichts Neues. Petrus hat es schon vor über 2000 Jahren den Menschen in Jerusalem zugerufen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung seiner Sünden. Und so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen, Jesu Namen, alle, die an ihn glauben, Vergebung ihrer Sünden empfangen. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Er allein hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Aber, und so wie Dietlind es vorhin auch schon sagte, bei uns Menschen gibt es ja immer irgendwie ein Aber. Warum sollen wir laut Jesus dann überhaupt noch um Vergebung bitten, wenn wir doch samt seiner Gnade und unseres Glaubens freigesprochen sind, wenn wir Vergebung empfangen haben? Ich glaube, die Antwort darin finden wir in dem Bericht über die Fußwaschung in einer Zeit, kurz bevor Jesus für uns ans Kreuz ging. Da zierte sich der Petrus damals doch mächtig, als Jesus mit der Waschschüssel und der Schürze kam und ihm dort die Füße waschen wollte. Und was sagt Jesus? Petrus, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Und Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. So spricht Simon Petrus, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Was antwortet Jesus? Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Denn er ist vielmehr ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Wenn wir unsere Schuld erkannt haben, wenn wir sie bekannt haben, wenn wir ein Kind Gottes geworden sind, dann ist uns unsere Schuld vergeben. Aber wir leben in dieser Welt. Wir sind ein Teil dieser Welt und auch wir werden täglich durch eigene und durch fremde Schuld befleckt. Diese Schuld ist es, die wir immer wieder neu in die Vergebung bringen müssen. Soweit, so gut. Am liebsten wäre mir ja, wenn ich an dieser Stelle mit meiner Predigt aufhören könnte. Vielleicht dem einen oder anderen auch, aber das ist ja nur die Hälfte der Wahrheit, denn das Wort ist die Wahrheit. Jesus lehrt nicht und vergib uns unsere Schuld. Punkt. In meiner Lutherbibel steht geschrieben, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also ich wollte mich darauf jetzt nicht so verlassen und habe nochmal alle anderen deutschen Übersetzungen durchgeguckt, Volksbibel mal ausgenommen. Aber ausnahmsweise sind sich alle Übersetzer an dieser Stelle anscheinend einig. Wie auch wir. Alle verbinden die Bitte um die Vergebung Gottes mit der Vergebung gegenüber unserem Nächsten. Und Jesus setzt sogar noch einen rauf. Gleich nach dem Vaterunser sagt er, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater sie auch vergeben. Super. Und einen Satz weiter. Wenn ihr sie aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater auch eure Verfehlungen nicht vergeben. Ups. Also zu DDR-Zeiten, da kam mal so eine Zigarettensorte in die Läden, die hieß Monte Cristo. Das ist, hat zwar nicht unbedingt was jetzt mit Christus zu tun, aber dieses kubanische Zeug war so stark, dass es einen regelrecht umgehauen hat, wenn man es nicht kannte. Ähnlich geht es mir mit diesen Versen. Wenn ihr dem anderen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch nicht vergeben. Irgendwie fiel es mir sehr schwer, mit diesen Versen die einfach so zu nehmen und so stehen zu lassen. Da habe ich Fragen, Jesus, da musst du mir irgendwie doch noch ein bisschen auf die Sprünge helfen. Und wisst ihr was? Jesus stört es überhaupt nicht, wenn wir mit Fragen zu ihm kommen. Das ist er gewöhnt. Einmal da lehrte er seine Jünger, wie sie sich verhalten sollen, so unter Brüdern und unter Schwestern und was man so machen soll, wenn man einen Bruder sündigen sieht. Und prompt kommt Petrus mit der Frage, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er gegen mich sich vergeht? Bis zu 7 Mal? Könnt ihr nachlesen, Matthäus 18, 21. Und ich habe irgendwo gelesen, dass nach rabbinischer Lehre es so einen Satz gab, 3 Mal müssen wir vergeben. Da hat sich Petrus bestimmt ganz gut geführt, nicht 3 Mal, 7 Mal. Mehr als das Doppelte. Jesus, okay. Lesen wir weiter in Vers 22, was Jesus darauf antwortet. Mein lieber Petrus, ich kenne dich doch durch und durch. Das schaffst du doch sowieso nicht. 6 Mal ist vollkommen ausreichend. Gar kein Widerspruch. Ach Leute. Da steht... Da antwortete ihm Jesus, ich sage dir, nicht bis zu 7 Mal, sondern bis zu 70, es ist hier ganz komisch geschrieben, ich sage mal 70, mal 7. Aber egal, ob nun 3 Mal, 6 Mal oder 7 Mal, Wenn Vergebung an dieser Stelle hätte aufhören sollen, wenn sie dann nicht mehr gewährt werden würde, dann hätte ich persönlich ein großes Problem. Denn erstens, ich wäre schon lange geschieden. Zweitens, sehr wahrscheinlich wäre ich arbeitslos. Und drittens, wäre ich wahrscheinlich sehr, sehr einsam. Wer von euch ist gut im Kopf rechnen? Ach Leute, 7 mal 70, was ist 7 mal 70? 490. Damit kann man doch schon eher was anfangen. Jesus sagt also, ihr könnt es nachlesen, wir sollen 490 Mal vergeben. Richtig? 7 mal 70. Hat er ja gesagt, oder nicht? Okay. Da wären sie nämlich wieder meine drei Probleme. 490 Mal. Also Scheidung wäre entweder schon erfolgt oder wir wären sehr dicht dran. Aber da habe ich letztens etwas gelesen, was mir Mut macht. Das Schönste an Frauen ist, dass sie einem vergeben können, obwohl man eigentlich unschuldig ist. Stand aber nicht in der Bibel. Mit der Arbeit sieht es wahrscheinlich ähnlich aus. Und am Ende, bei nur 490 Mal, ist man wahrscheinlich sehr, sehr einsam. Da Jesus aber nach dieser Aussage nicht geschwiegen hat und ein Gleichnis anfügte, macht es vielleicht Sinn, dass wir uns dieses Gleichnis auch noch etwas näher anschauen. Also ich habe diesem Gleichnis mal eine persönliche Überschrift gegeben, die ihr nicht übernehmen müsst. Ich nenne es ein Drama in vier Akten. Erster Akt, Matthäus 18, die Verse 23 bis 27. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht das Geld hatte, um zu bezahlen, befahl sein Herr ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu bezahlen. Da fiel der Knecht nieder und bat ihn flehentlich: Herr, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da wurde der Herr dieses Knechts von Mitleid bewegt und ließ ihn frei. Und die Schuld erließ er ihm auch. Wer sind die handelnden Personen in diesem Gleichnis? Ich denke, wir sind uns relativ einig, dass Jesus, wenn er vom König spricht, Gott den Vater meint. Und wer ist der Knecht, den wir hier antreffen? Der, der das so dumm fragt. In diesem Falle Petrus oder heute eben ich. In diesem ersten Akt finden wir fast alles wieder, was wir vorhin schon im Zuge des Vaterunsers besprochen haben. Dieser erste Teil, und vergib uns unsere Schuld. Da ist diese berechtigte Forderung Gottes, dass die Schuld ihm gegenüber beglichen wird. Und dass ein Schuldner, der zumindest anerkennt, dass er diese Schuld auf sich geladen hat. Dabei scheint sich dieser hier noch gar nicht über das Ausmaß seiner Schuld so richtig im Klaren gewesen zu sein. Er sagt: Herr, hab Geduld, ich will dir alles zurückzahlen. Ich hörte letztens in einer anderen Predigt, dass diese Summe so ungefähr dem Arbeitslohn von 200.000 Jahren entsprochen hätte. Das lasse ich mal so stehen. Also keine Chance, diese Schuld irgendwo abzutragen. Die Summe kannte der König genau. Was macht er trotzdem? Er lässt ihn frei. Er vergibt ihm die Schuld. Kommen wir zum zweiten Akt. Matthäus 18, die Verse 28 bis 30. Da ging derselbe Knecht hinaus und fand einen seiner Mitknechte. Der war ihm 100 Denare schuldig. Und er ergriff ihn und würgte ihn und sagte: Bezahl mir, was du mir schuldig bist. Da fiel der Mitknecht nieder zu seinen Füßen und bat ihn: Hab Geduld, ich will dir alles bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hatte, was er schuldig war. Ich denke, Hier kommen wir zu dem zweiten Teil des Verses im Vaterunser. Wer ist dieser Mitknecht? Mein Nächster, dein Nächster, der irgendwo an uns schuldig geworden ist. Habe ich denn nicht das Recht, die Schulden bei ihm einzufordern? Doch, das habe ich. Und kann es vielleicht auch passieren, dass mir der Kragen platzt, wenn ich diesen Menschen sehe? Ich bin ein Mensch. Das kann passieren. Stellt euch vor, ich komme so wie heute hier zu Besuch, gucke aus dem Fenster, sehe, da fährt so ein dicker Benz vor, parkt ein, stehe hier in der Ecke und unterhalte mich. Und zur Tür rein kommt mein ehemaliger Chef. Gucci-Schuhe, Armano-Hemd, Hugo-Boss-Anzug, strahlend, grinsend, Begrüßungsdienst, herzlich willkommen. Nils springt auf, hallo, herzlich willkommen, nehmen Sie Platz. Und ich stehe hier in meiner Ecke. Dieser Typ hat mich monatelang gemobbt. So lange, bis ich aufgegeben und meinen Job gekündigt habe. Meine Frau ist ausgezogen mit den Kindern, weil meine depressive Stimmung konnte sie schon nicht mehr ertragen. 3 Monate Sperre beim Arbeitsamt. Kann mir da nicht der Kragen platzen? 100 Dinare, 100 Tageslöhne. 3 Monate Sperre. Ja, wir sind nur Menschen. Hast du vielleicht auch so einen Menschen in deinem Leben, dem du besser nicht im Mondschein begegnen möchtest? Was macht dieser Knecht in diesem Augenblick? Er hat sich entschieden, er lässt ihn einsperren, bis seine Schuld beglichen ist. Was hätte er in diesem Falle tun können? Der andere bat ihn um nicht mehr als das, worum er kurz zuvor selber den König gebeten hatte. Um Geduld. Bei 100 Tagen ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sein Geld auf Heller und Pfennig zurückgekriegt hätte, sogar relativ groß. Es gibt auch andere Fälle. Dein Kind wird angefahren, ist querschnittsgelähmt. Das kann dir niemand wiedergeben. Aber hier, das war realistisch. Diese Schuld war abtragbar. Er hätte ihn nicht mal entlassen müssen. Er hätte sie nicht erlassen müssen. Er hätte nur sagen müssen, okay, ich gebe dir noch etwas Zeit. So wie die Bitte, die an ihn gerichtet war. Aber er schickt den Gerichtsvollzieher los. Ich habe mich gefragt, diese beiden Akte gegeneinander zu stellen. Hier diese doch selbst für unsere Verhältnisse relativ kleine Schuld und dort diese unabtragbare Schuld. Vielleicht ist es genau das, was Gott uns vor Augen führen möchte. Dass nichts und gar nichts in dieser Welt, was uns selbst zustößt, sich irgendwo in seiner Schwere vergleichen lässt mit dem, was wir selbst an Gott, vor Gott, ohne Gott an Schuld auf uns geladen haben. Kommen wir zum dritten Akt, ja, Vers 31. Als nun seine Mitknechte sahen, was da vorgegangen war, wurden sie sehr ungehalten. Sie gingen hin und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Wer sind diese Mitknechte? Bleiben wir ruhig im Rahmen der Gemeinde. Es sind doch all die lieben Brüder und Schwestern in der Gemeinde, in deren Mitte sich dieses Drama abgespielt hat. Wie mögen sich diese gleichen Mitknechte gefreut haben, als dem Ersten die Schuld vergeben wurde. Und er stand da mitten in der Gemeinde und sie haben geklatscht und er sang, mir ist Vergebung widerfahren, Vergebung, derer ich nicht wert. Und nun erleben sie, wie eben dieser Knecht seinen Mitknecht behandelt. Sehen seine ganze Unbarmherzigkeit. Sofort bilden sich da natürlich Grüppchen in der Gemeinde. Die einen sagt, richtig so, es kann doch hier nicht jeder machen, was du willst. Du hast Recht, es ist dein Recht. Die andere Gruppe vielleicht, ach du Armer, die Schuld bezahlen wir zwar nicht für dich, aber wir haben dich ganz doll lieb. Wir beten für dich. Die nächsten ziehen los in die Gegend und verbreiten erstmal, was da so alles los war. Eine Gemeinde weiter hieß es schon, hey, da in Bützow in der Gemeinde, da haben sie sich letztens geprügelt. Und fahr 5 Kilometer weiter bis Rostock, da heißt es schon, einer wurde fast totgeschlagen. Das alles kennt ihr hier in Bützow sicherlich nicht. Aber hier steht es auch nicht. Tatsächlich lesen wir nichts davon. Die, die tatsächlich wussten, was dort eigentlich los ist, zogen nicht tratschend durch die Gegend, sondern die brachten die Sache gemeinsam dorthin, wo sie hingehört. Sie brachten sie vor den König. Und damit sind wir beim 4. Akt dieses Dramas. Die Verse 32 bis 35. Da befahl ihm sein Herr vor sich und sagte zu ihm, du böser Knecht, die ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Und solltest du denn nicht auch über deinen Mitknecht Erbarmen haben, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und er übergab ihn den Peinigern, bis alles bezahlt war, was er ihm schuldig war. Und jetzt der Knaller. So wird auch mein himmlischer Vater an euch handeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Fehler vergebt. Wenn ihr nicht jeder seinem Bruder vom Herzen seine Fehler vergebt. Als ich an dieser Stelle ankam, dachte ich so bei mir, da stehe ich nur, ich armer Tor, und bin so schlau als wie zuvor. Da soll ich also beten, dass mir in dem Maß die Schuld vergeben wird, wie ich sie selber vergebe. Dann sagt Jesus auch noch, ich soll das immer wieder tun, denn nichts anderes bedeutet 7 mal 70 mal. Und zum Schluss wiederholt er noch einmal, was er schon kurz nach dem Vater unser gelehrt hat. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater euch eure Verfehlungen nicht vergeben. Und das soll ich jetzt auch noch von ganzem Herzen tun. Wir sollen von Herzen vergeben. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Nicht ich. Jesus selbst hat die Latte so hochgelegt. Er hat sie nicht nur hochgelegt, er hat sie auch festgezurrt. Wer bin ich, dass ich sie auch nur 1 Millimeter hier tiefer legen darf? Das ist nicht so wie letztens, als ich eine Predigt von Glenn hörte und so bei mir dachte, wow, da in Bützow in der Gemeinde, da liegt die Latte aber hoch jetzt. Da konnte ich mir sagen, nicht so schlimm, kann ich wenigstens ohne mich zu bücken locker drunter durchlaufen. Über diese Latte müssen wir rüber. Die ist Wort Gottes. Das können wir uns nicht aussuchen. Wie kommt man damit klar? Wer so sportlich ist wie ich, der kann vielleicht nachvollziehen, wie das ist. Da kommt der Lehrer, packt die Latte in diese Höhe. Sicherlich. Wenn er denkt, ich kann das, ich nehme Anlauf, ich springe ab, peng, ich sitze auf dem Po, tut weh. Gut, einmal kann das passieren, ich probiere es nochmal, peng, tut wieder weh. Was machen wir? Wir suchen uns Hilfsmittel, versuchen was mal mit einem Stab. Also wenn ich einen Stab nehme und versuche da rüber zu kommen, weiß ich, was passiert. Der Stab zerbricht und es tut wieder weh. Irgendwann, glaube ich, gibt der Mensch dann auf. Ist das in Jesu Sinn? Ich denke, es kann nicht sein. Ist das gute Nachricht? Gott ruft mich, er führt mir meine Schuld vor Augen. Das sehe ich auch ein und mir wird vergeben, aber nur auf Bewährung. Und in der Gemeinde achten dann alle mit Argusaugen auf mich, dass ich ja nie wieder einen Fehler mache. Und wenn nicht, dann verklagen sie mich sofort beim Chef. Und dieser fackelt dann auch nicht lange und vollstreckt das bislang nur ausgesetzte Urteil. Wenn ich dieses Gleichnis so lese, könnte man das so sehen. Aber ist es das, was Jesus lehrt? Ist das die gute Nachricht, die wir glauben und die wir auch weitersagen sollen? Also hätte irgendwer mir vor ein paar Jahren diese gute Nachricht gebracht, hätte ich gesagt, danke, verzichte. Bin auch so schon bestens bedient. Aber warum tun wir uns so schwer, solche Ansprüche Gottes an uns rankommen zu lassen? darüber nachzudenken, wie wir ihnen gerecht werden. Liegt es eventuell daran, dass wir dieses Gleichnis mit falschen Voraussetzungen lesen und dass wir vielleicht auch ein falsches Verständnis von Vergebung haben? Was bedeutet es eigentlich, von Herzen zu vergeben? Es ist doch nicht nur in Bezug auf Vergebung so, dass Jesus die Latte sehr hoch anlegt. Der Anspruch Gottes ist nichts Geringes. Nehmt euch die Zeit, lest noch einmal die Bergpredigt und wer Lust hat, kann mir ja eine E-Mail schreiben, welchen dieser Ansprüche er nächste Woche zu 100% erfüllen wird. Ich denke, ich bekomme da auch keine Post. Gibt es überhaupt etwas, was wir im Blickwinkel Gottes, mit Sicht auf Gott, aus eigener Kraft leisten können? Jesus allein war es, der dem gerecht wurde. Er war es, der diese hohen Ansprüche Gottes erfüllte. Und darum können wir auch nur in ihm die Vergebung unserer Schuld und unserer Unfähigkeit finden. Auch im Gleichnis weiß dieser König ganz genau, dass der Schuldner in keinem Fall in der Lage sein wird, seine Schulden zu begleichen. Genauso wenig bin ich es. Und ich glaube, genauso wenig bist du es. Aber wenn wir an ihn glauben, so wie die Schrift sagt, dann können wir uns sagen lassen, was Paulus den Korinthern zugesprochen hat. Auch euch hat Gott zusammen mit ihm, mit Christus lebendig gemacht, indem er uns alle Übertretungen aus Gnaden vergeben hat. Dadurch, dass er den durch seine Satzung, Gottes eigene Satzung, gegen uns lautenden Schuldschein, der unseren Heil im Wege stand, ausgelöscht, ihn weggeschafft, ihn ans Kreuz geheftet hat. Ich bin nicht auf Bewährung entlassen. Am Kreuz hat Jesus auch deine Schuld Gott gegenüber bezahlt. Übrigens tat er das genauso für deine Glaubensgeschwister. Der Schuldschein gegen mich, der Schuldschein gegen dich, der Schuldschein gegen euch alle ist zerrissen, wenn ihr glaubt. Sicherlich, wir alle können noch immer schuldig werden gegen Gott und gegen unseren Nächsten. Aber dann sollen wir das in Anspruch nehmen, was Jesus uns in der Fußwaschung vor Augen geführt hat. Denn durch Johannes sagt er uns, wenn ihr eure Sünden bekennt, dann ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns von jeder Ungerechtigkeit reinigt. Dank Jesus und in Jesus ist für den Gläubigen also das Problem dieser hohen Latte, das Problem, das er sonst mit Gott hätte, gelöst. Aber was ist mit dem zweiten Teil? Was ist mit unserem Nächsten? Also im Internet las ich neulich eine Antwort. Vergeben und vergessen? Ich bin doch nicht Jesus und ich habe doch keinen Alzheimer. Das steht zwar so nicht in der Bibel, aber da ist viel Wahres dran. Nur in dem Maß, wie wir selbst in dieser Liebe Jesu wachsen, nur in dem Maß, wie Gott uns, Jesus uns, Stück für Stück unsere eigene Schuld offenbart und uns hilft, sie zu überwinden. Nur in dem Maß, wie seine Liebe in uns wächst, werden wir auch bereit und in der Lage sein, unserem Nächsten zu vergeben, ihn zu lieben, ihm beim Wachsen zu helfen. Jesus allein ist es, der uns die Hand reichen kann, um uns über diese große Latte dort oben rüber zu heben. Wir können hüpfen. Wir können das ganze Jahr hüpfen. Hält Jesus uns nicht an der Hand, werden wir es nicht schaffen. Hilfreich ist es sicherlich, wenn du Geschwister an der Seite hast, die dir helfen dabei. Weniger hilfreich ist es, wenn du welche hast, die dich permanent nur runterziehen, damit du ja nicht deine Bodenhaftung verlierst. Jesus fordert von uns nicht, dass wir die Verletzungen, die wir manchmal erleben, einfach ignorieren. Er fordert von uns nicht, dass wir nach Gründen und Ausflüchten für denjenigen suchen, der uns verletzt hat, der uns nicht wohlgesonnen war. Er fordert von uns nicht, dass wir das einfach vergessen, was dort passiert ist. Tut es etwa weniger weh, wenn der andere uns verletzt hat, weil er gerade mal wieder einen schlechten Tag hatte? Ist der Krankenhausaufenthalt nur einen Tag kürzer, wenn die Kugel, die uns getroffen hat, aus Versehen abgeschossen wurde? Nein, ist er nicht. Jesus fordert auch nicht, dass wir die Steine, die man nach uns wirft, aufnehmen, in unseren Rucksack packen und unser Leben lang mit uns herumschleppen. Und was er uns sogar verbietet, ist, dass wir diesen Stein nehmen, der da eben kam, und ihn möglichst noch gezielter und mit mehr Schmackos in die Richtung zurückpfeffern, aus der er gekommen ist. Er möchte, dass wir eben diese Steine nehmen, dass wir sie zu ihm bringen. Alle deine Sorgen werf auf mich. Was macht uns oft mehr Sorgen als das, was wir im täglichen Leben erleben? Alle deine Sorgen werf auf mich. Ja, wir sollen vergeben, weil Gott uns vergeben hat. Aber wir sollen Schmerz weder verdrängen noch vergessen. Das würde uns auch nicht gut bekommen, selbst wenn wir uns das manchmal wünschen würden. Nicht jeder Schmerz, den wir erleiden, bedarf einer Vergebung. Wenn du zum Zahnarzt gehst und er zum Bohrer greift, ich glaube, so etwas Ähnliches hattest du letztens auch drin, das tut manchmal richtig weh. Dann kannst du natürlich aus blanker Gehorsam dem Zahnarzt vergeben. Du musst es aber nicht. Du kannst auch, weil es wehgetan hat, den Zahnarzt wechseln. Aber wenn dein neuer Zahnarzt gut ist, dann bohrt er wieder genau an der gleichen Stelle. Denn nur wenn die Wunde gereinigt ist, kann sie auch heilen. Anders ist es, Freunde, das Beispiel könnt ihr gerne auf die Gemeinde übertragen, wenn dort jemand kommt, der weder begabt noch berufen ist, solch einen Bohrer in die Hand zu nehmen. Wer will dem, der diese Verletzung erleidet, verweigern, dass er die Flucht ergreift? Arnold Schopenhauer sagte einmal, vergeben und vergessen heißt, kostbare Erfahrung zum Fenster hinauszuwerfen. Ob manche Schmerzen kostbar sind, normalerweise hat man da so seine Zweifel, aber wenn wir das tun, was Jesus sagt, kommt zu mir, alle eure Sorgen werft auf mich, ich will euch trösten, ich bin euer Arzt und Heiland, dann können wir bei ihm Heilung und Trost erfahren. Er hat es uns zugesagt. Und wir haben als Kinder Gottes eine Aufgabe. Tröstet die Leidenden mit dem Trost, den ihr selbst erfahren habt. Wie will ich jemanden trösten, dessen Leid ich in keiner Art und Weise nachvollziehen kann? Wenn ich mir ein Bein gebrochen habe und finde einen guten Arzt, mein Bruder bricht sich das Bein. Was mache ich? Ich empfehle ihn, diesen guten Arzt. Wenn ich in der Seele verletzt wurde und habe Trost bei Jesus gefunden, wer kann nachempfinden? Was werde ich empfehlen? Jesus oder den nächstgelegenen Psychiater aus dem Internet? Tröstet mein Volk mit dem Trost, den ihr selbst erfahren habt. Soweit zu den Opfern. Aber wie ist es eigentlich mit den Tätern? Ich habe da so ein Bild vor Augen gehabt. Kinder, bei uns war es ja noch so damals, jedes Jahr im Winter wurden wir täglich belehrt, Schneeballschlacht auf dem Schulhof verboten. Es kann ja was passieren. Was ist passiert? Lehrer weg, Tür zu, der ganze Trubel ging los. Peng, der erste Schneeball landete auf einem Auge. noch nichts passiert. Merkwürdigerweise schossen sich alle auf diesen einen an. Plötzlich schmissen alle nur noch in eine Richtung. Gefühlt war ich das. Was bleibt ihm übrig? Er flennt, er rennt weg. So sind wir Menschen. Immer wieder. Letztens, relativ spät abends, was nicht meine Gewohnheit ist, habe ich mal Fernsehen geschaut. Da lief auf Arte eine Dokumentation. In den 30er, 40er Jahren hat eine Universität aus den Staaten Interviews geführt mit Migranten, die aus dem Deutschen Reich geflüchtet waren. Und sie befragt, wie sie diese Zeit des Umbruchs in Deutschland erlebt haben. Ein Interview ist mir dabei besonders im Hinterkopf geblieben. Sie wurden alle gelesen mit Bildern im Hintergrund und dort berichtet ein Studienrat, es spielt nichts zur Sache. Es wurden auch die unterschiedlichsten Leute befragt, wie seine Tochter eines Tages weinend von der Schule nach Hause kam. Als sie sich ein wenig beruhigt hatte, erzählte sie, dass auf dem Schulhof plötzlich einige HJ-Mädchen aufgetaucht waren und anfingen, auf einem jüdischen Kind rumzutrampeln. Die Lehrerin ist nicht dazwischen gegangen. Im Gegenteil, sie forderte von ihren Schülerinnen, sich zu positionieren. Und nach ist ein Kind nach dem anderen hingegangen und hat auf diesem Kind rumgetrampelt. Und dieses Mädchen sagte, und am Ende auch ich. So sind wir Menschen. War dieses Mädchen ein Nazi? War dieses Mädchen verkommen? War dieses Mädchen von Hass erfüllt? Nein, aber am Ende auch ich. Woran liegt das? Im Roman von Dieter Neu, Werner Holt, viele kennen ihn aus Schulzeiten, lesen wir die Begründung. Etwas davon ist auch in mir. In mir und vielleicht auch in dir. Täter werden wir so schnell, nicht immer so krass, nicht immer so hart. Nicht jede Verletzung ist offensichtlich, die wir zufügen. Haben wir aber nicht aufgrund dieses Wortes ein Recht darauf, dass uns vergeben wird? Wir haben es nicht. In keiner Art und Weise. Wir können darum bitten. Aber wenn wir Vergebung erfahren, ob von Gott oder von unserem Nächsten, dann ist das einzig und allein Gnade. Aber wenn Vergebung all das nicht ist, wenn sie nicht vergessen ist, wenn es nichts mit Ignorieren zu tun hat, wenn Vergebung noch nicht einmal unbedingt bedeutet, dass es zur Versöhnung kommt, was ist sie eigentlich dann? Martin Luther King soll einmal gesagt haben, Versöhnung ist keine einmalige Sache. Vergebung ist ein Lebensstil. Vergebung heißt, auf sein Recht zu verzichten und Jesus die Sache zu übergeben. Im Vertrauen darauf, dass er die Herzen kennt und dass er ein gerechter Richter sein wird. Wie anders wäre dieses Gleichnis hier wohl geendet, wenn der erste Knecht zum König gegangen wäre und nicht zum Kadi. Vergebung, das heißt vor allem auch das, was es selbst in seinem deutschen Klang ausdrückt. Vergebung, geben, freigeben. In der Bibel lesen wir, darum lasst uns aus Jesu Fülle empfangen Gnade um Gnade. Und ich ergänze, damit wir die geballten Fäuste öffnen, damit wir loslassen, damit wir das, was uns bedrückt, abgeben an Jesus und dafür aus der Fülle seiner Liebe schöpfen können, um diese weiterzugeben, um zu vergeben. Ich denke, der kürzeste und sicherste Weg, sich gegenseitig nicht zu verletzen, und dann auch nicht um Vergebung bitten zu müssen, wäre es, wenn wir einfach im Gehorsam den Gottes Wort gegenüber leben würden. Ein neues Gebot gebe ich euch, sagt Jesus, dass ihr einander lieben sollt. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Und diese Liebe, die tut dem Nächsten nichts Böses. Demnach ist diese Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Diese Liebe, sie ist langmütig, sie ist gütig. Die Liebe ist frei von Eifersucht und Neid. Die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht rücksichtslos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie lässt sich nicht erbittern und sie rechnet Böses auch nicht an. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, nein, sie freut sich vielmehr im Bunde mit der Wahrheit. Sie deckt alles zu, sie glaubt alles, sie erträgt alles. Diese Liebe, die können wir nicht machen. Diese Liebe, die können wir uns auch nicht gegenseitig vorspielen. Diese Liebe können wir nur empfangen und dann weitergeben. Ihm allein, unserem Herrn, sei dafür Dank und Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.